Halt! Bitte greifen nach! Könnt ihr Druck?
Bitte, lassen Sie uns rüber.
Herr Lanzack, ich habe gesagt, Sie sollen zurück.
Schießen Sie! Aber wir gehen nicht mehr zurück.
Fast immer kamen sie nachts, angeführt von Schleppern, zur Schweizer Grenze. Und wie im Ausschnitt aus Akte Grüninger baten sie hier um Asyl. Jüdische Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg. Grüezi miteinander. Ich stehe hier ganz in der Nähe der deutsch-schweizerischen Grenze in Rien bei Basel. Und hinter mir an dieser befahrenen Straße sehen Sie ein kleines Haus. Mit dem hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Darauf kommen wir gleich zu sprechen in dieser Sendung, in der es um mutige Menschen geht. Mutige Menschen in schwierigen Zeiten.
Brogle und Prack. Deutsch und Schweizer Nachkommen von Fluchthelfern erzählen. Paul Grüninger. Der Polizeihauptmann rettet an der Grenze Juden und wird dafür vom Dienst suspendiert. Und Karl Lutz, der Diplomat, bewahrt 60.000 Menschen vor dem Tod und wird vom Schweizer Staat gerügt.
Ich bin hier vor dem Weichenwärterhäuschen in Rien. Und zwar nicht alleine, sondern mit Johannes Schwalina, der dieses Gebäude ursprünglich gekauft hat, um ein Gästehaus einzurichten. Daraus ist jetzt aber ein Ort wieder das Vergessen geworden. Was ist das für ein Haus?
Das ist ein altes Bahnhaus, gebaut 1903. Was von der Deutschen Reichsbahn bewohnt worden war. Also zwei Bahnwärterfamilien wohnten hier drin. Und in dem Sinne ein ganz normales Haus. In einer ganz normalen Gegend, aber hier kamen Flüchtlinge vorbei. Und ich bin eines Tages, nachdem ich dieses Haus gekauft hatte, von drei Männern, alten Männern, besucht worden, die mir erzählten, dass sie hier ihre Kindheit verbracht haben. Und bisweilen zwischen 40 und 45 beobachtet haben, manchmal dreimal täglich, wie der Schweizer Mannschaftswagen leer zur Grenze gefahren ist, zur Eisernen Hand, und wieder gefüllt mit Menschen zurückgekommen war. Da haben sie ihre Mutter gefragt, was das sind für Leute, und die hat geantwortet, das sind nur Juden, die wieder zurückgebracht werden an die Grenze. Und das war eigentlich, sagen wir mal, der erste Satz, der mich beunruhigt hat. Es kamen dann weitere hinzu. Und all das hat mich schlussendlich veranlasst, im Parterre und im Garten eine Gedenkstätte zu errichten.
Ganz konkret, was befindet sich im Inneren der Gedenkstätte?
Es sind im Inneren zunächst einmal einzelne Schicksale von Menschen nachgezeichnet, Porträts, Lebensgeschichten. Und zwar gemischt von Menschen, die hier reingekommen sind, die aufgenommen worden sind, von Familienschicksalen, die abgelehnt worden sind, von mutigen Menschen in Rien, die den Flüchtlingen geholfen haben, und wiederum anderen, die dazu beigetragen haben, die Flüchtlinge wieder zurückkommen.
Sie haben dieses Haus als ehemaliger Pfarrer und jetziger Unternehmensberater gegründet. Wie ist das für Sie persönlich? Haben Sie auch Erinnerungen aus Ihrer Jugendzeit aus Deutschland?
Ja, ich bin wahrscheinlich sensibilisiert worden, weil ich in Berlin in einem alten, großen Haus aufgewachsen bin und merkte, da stimmt etwas nicht. Und habe später erfahren, dass dort Juden wohnten, die abtransportiert worden sind. Und das hat mich als Kind schon sehr erschüttert. Und da hatte ich vielleicht eine gewisse Sensibilität, gerade was das Schicksal der jüdischen Menschen im Zweiten Weltkrieg angeht. Und das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass ich schlussendlich mich dann entschlossen habe, hier einen Platz des Gedenkens zu schaffen.
Sie sagen auch, es ist die einzige Gedenkstätte dieser Art in der Schweiz. Ja. Wie kommt's?
Das habe ich mich auch gefragt. Denn an allen Grenzübergängen in der Schweiz sind Flüchtlingsströme zu verzeichnen gewesen. Es hat mich selber gewundert, dass in der ganzen Schweiz keine einzige Gedenkstätte sich dieser Schicksale in Memoriam annimmt.
Also musste jetzt ein gebürtiger Deutscher herkommen, um die Schweizer daran zu erinnern?
Naja, ich bin ja schon seit 40 Jahren, um es mal despektierlich zu sagen, ethnisch gesäubert. Ich habe gar keine deutsche Staatsbürgerschaft mehr. Und natürlich wäre es schöner, wenn es ein Schweizer getan hätte. Aber ich denke, es ist verzeihbar, dass ich nach 40 Jahren eingebürgert sein, trotzdem auf die Idee gekommen bin.
Ich komme später zu Ihnen zurück. Zuerst mal vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
Ja, dieses Weichenwärterhäuschen und auch die Gleisstrecke hier nebenan, die gehörten also im Zweiten Weltkrieg zur Deutschen Reichsbahn, obwohl auf Schweizer Boden. Schon damit hatte Rien für Flüchtlinge eine besondere Bedeutung, aber auch aufgrund der großen grünen Grenze, die sich um Rien zieht. Und da ging es vor allem um ein Stück Grenzwald namens Eiserne Hand. Der ist auch gut beschrieben hier in diesem Buch von Lucretia Seiler und Jean-Claude Wacker. Es war eine Zeit, in der Menschen gefordert waren, wie wir es uns heute zu friedlichen Zeiten kaum vorstellen können.
Mehrere tausend Flüchtlinge, vorwiegend jüdische, wurden während des Zweiten Weltkrieges an der Schweizer Grenze abgewiesen. Auf deutscher wie auf Schweizer Seite agierten aber auch couragierte Fluchthelfer. Wir besuchen zwei ihrer Nachfahren. Der Schweizer Walter Prack kam 1933 in Rien zur Welt, einem Schweizer Dorf, das an Deutschland grenzt.
Hallo, Schatz.
Als ältester von drei Söhnen wuchs er in der Nähe des Polizeipostens von Rien auf, wo über Schicksale entschieden wurde.
Die Polizei hatte so einen offenen DKW.
Die Polizei hatte einen offenen DKW. Dort hinein haben sie diese Leute dann verfrachtet, nachdem diese registriert wurden. Dann brachten sie sie entweder zur Hauptpolizei nach Basel oder, wenn sie abgewiesen wurden, führte man sie wieder zurück nach Rien, an die Grenze.
Sie sind wieder zurückgeführt worden, zu Rien an die Grenze.
Rund um Rien zogen die Deutschen auf ihrem Hoheitsgebiet 1942 einen mächtigen Stacheldrahtzaun auf, um Flüchtlinge aufzuhalten. Die Eiserne Hand ist ein Waldstück in Rien, das tief in deutsches Gebiet ragt. Erstaunlicherweise wurde der Zaun hier nie fertiggestellt. Also versuchten einige Flüchtlinge, über diesen schmalen Fluchtweg in die Schweiz zu gelangen. Eines Tages fuhr der damals 10-jährige Walter Prack mit seinem Vater in die Eiserne Hand, um Holz zu sammeln.
Wir sind dort rausgefahren.
Wir fuhren dort hinauf und kamen an diesem Grenzzaun vorbei, oberhalb des Maienbühlhofes. Auf der anderen Seite standen zackig zwei Grenzsoldaten. Sie fragten uns, wo wir hin wollten. Mein Vater sagte, wir müssten Holz holen. Als wir die ersten Äste vom Holzhaufen nahmen, kamen dahinter plötzlich zwei Gestalten hervor.
Hinter dem Riesenhaufen führen gehen. Ich bin sehr verschrocken.
Ich erschrak sehr, denn sie sprachen nicht den Basler Dialekt, sondern fragten immer nur:
Ständig gefragt, Swiss, Swiss.
Dann gab mein Vater den beiden je einen Kittel, um mitzuarbeiten. Er sagte: Lass sie uns einkleiden, sonst fallen sie auf, wenn wir am Arbeiten sind. Wir gaben ihnen zu verstehen, dass sie beim Aufladen helfen sollten. Als wir eine gewisse Menge Äste aufgeladen hatten, stapelten wir das Holz so, dass sich die beiden gut in den Wagen setzen konnten. Wir zerbrachen die Äste und bauten eine Art Nest. Dann luden wir die restlichen Äste auf, so dass man die beiden nicht sehen konnte. Vater setzte mich und meinen Bruder oben auf den Wagen und führte die Pferde mit dem Fuhrwerker nach Rien zurück ins Dorf.
Wir sind dann gelaufen mit den Ross wieder nach Rien zurück ins Dorf.
Dann saßen sie bei uns zu Hause am Tisch und bekamen von meiner Mutter etwas Warmes zu essen.
Monate später
erhielten meine Eltern einen Brief. Sie seien sehr dankbar.
Sie denken sich sehr bedanken. Es sei alles gut.
Alles sei gut gelaufen. Sie seien wohlbehalten wieder zurück in Frankreich in der Nähe von Toulouse.
Auf deutscher Seite in Lörrachstetten besuchen wir Hans Progle. Ein Spiegel, der seinem mutigen Großvater einst geschenkt wurde, erinnert an seine Familiengeschichte.
Das ist Dank.
Das war ein Dankesgeschenk an meinen Großvater, dafür, dass er einen jüdischen Mitbürger über die deutsch-schweizerische Grenze lotste.
Schweizer Grenze gelotst hat. Er ist der jüdische.
Dieser hatte morgens um 6 bei uns am Stallfenster geklopft.
Bei uns am Stallfenster böberlet.
Seinen Vater hat Hans Progle nie kennengelernt. Er fiel als Soldat in der Wehrmacht, während Progles Großvater hier auf diesem Landstück Menschenleben rettete.
Es hat daheim angefangen.
Zuerst versteckte er sie jeweils im Futtergang des Stalls. Und dann, wenn es hell wurde, also nicht zu früh, sondern einfach so, dass es nicht auffiel, kleidete er sie so ein, wie es damals hier üblich war. Und dann mussten sie arbeiten, wie wir Einheimischen.
Und dann hätte er gewusst, wo in dem
Stacheldraht. Großvater wusste, dass es in diesem Stacheldrahtverhau, der ungefähr 3 Meter breit und 4 Meter hoch war, Löcher gab.
Und der Großvater hätte das gewusst. Gewusst hätte er auch.
Und er wusste auch, wann die Zöllner der Grenze entlang gingen. In einem bestimmten Turnus. Auf der deutschen und auch auf der Schweizer Seite.
Zeitablauf auch auf deutscher Seite, wie auch auf der Schweizer Seite.
Sobald die Luft rein war, sagte er, lass die Hacke fallen und hau ab, in die Freiheit. Ich kann mir schon vorstellen, dass mein Großvater Herzklopfen hatte. Es gab ja überall Spione. Nicht mal dem Nachbarn konnte man trauen. Überall wurde gelauscht und einer hinterging den anderen. Immer wenn ich über diese Grenze gehe, muss ich daran denken. Und es geht mir nicht aus dem Sinn, wie Großvater hier mit seinem Leben spielte. Wenn das herausgekommen wäre, wäre er ohne Gerichtsverhandlung sofort standrechtlich erschossen worden.
Hans Progle aus Deutschland, Walter Prack aus der Schweiz. Zwei Nachfahren von Männern, die in den Jahren des Zweiten Weltkrieges zu Helden des Alltags wurden.
Diese Stelle hier, die kennen Sie aus dem eben gesehenen Beitrag. Ich mache jetzt einen Spaziergang bei der Eisernen Hand, ein letztes Stück Fluchtweg, je nachdem eine offene Hand. Aber wir wissen es, viele hatten nicht das Glück, zufällig auf Menschen wie Prax oder Progles zu treffen. Und die Schweiz verschärfte 1942 zusätzlich ihre Flüchtlingspolitik erneut. Das Boot galt als voll.
Die Schweiz sperrte ihre Grenzen zu. Juden und Jüdinnen wurden als Flüchtlinge nicht anerkannt. Nur wer großes Glück hatte, konnte bleiben.
Wir kannten die Schweiz, wir liebten die Schweiz, kann ich sagen. Und niemals hatte von der Schweiz gedacht, dass sie Flüchtlinge zurückweisen würde.
Seinem Bruder Emanuel Herz gelang es 1942, in die Schweiz zu fliehen. Er wurde zurückgeschafft und später in Auschwitz ermordet. An die Familie schrieb er noch:
Ich kam gut in der Schweiz an über einen Berg und wurde 6 Kilometer nach der Grenze geschnappt. Von da wurde ich nach Martigny ins Lager gebracht. Dort erklärte mir der Lagerkommandant, dass er mich nach den letzten Instruktionen nicht behalten könne und mich an die Grenze zurückführen lassen muss. Der Gendarme, der mich zurückführte, hatte die Gemeinheit, mich den französischen Behörden zu übergeben. Wie du siehst, der Mensch entgeht seinem Schicksal nicht.
Nach Genf versuchten damals viele zu fliehen. Als die Franzosen im Sommer 1942 begannen, systematisch Juden zu deportieren und an die Deutschen auszuliefern, war die Schweiz endgültig die letzte Hoffnung. Viele suchten auch einen Weg am anderen Ende des Genfersees Richtung Wallis. So Emanuel Herz.
Die Gegend, wo er über die Berge gewandert ist, die kenne ich gut. Die liegt über Tournon und Evian. Da muss man von einem Dorf zum anderen. Und da gab es Passeure. Die wurden bezahlt von den Juden. Ich glaube, der Preis, der war damals 5.000 französische Franken. Die haben sich ganz schön Geld gemacht damit, manche. Und haben ihre Ferme dann nach dem Krieg wieder schön aufgebaut. Manche, viele waren ehrlich, haben ihre Arbeit getan. Ich habe auch von manchen gehört, dass die das Geld genommen haben und die Juden stehen gelassen haben.
Je schlimmer die Lage für die Juden in Europa wurde, umso unnachgiebiger verhielt sich die Schweiz. Seit August 1942 waren die Grenzen für Juden praktisch vollständig geschlossen. Basel, das von einer sozialdemokratischen Mehrheit regiert wurde, verhielt sich gegenüber jüdischen Flüchtlingen lange Zeit menschlicher und setzte die Vorschriften aus Bern nur teilweise durch. Doch auch hier wurden immer wieder grausame Exempel statuiert. Das tragische Schicksal eines jüdischen Flüchtlings ist in diesen Schriftstücken dokumentiert, die im Basler Staatsarchiv liegen. Die Akten sind mit einem J gekennzeichnet, analog dem Judenstempel der Nazis. Der Wiener Jude Armin W. floh illegal in die Schweiz nach Basel und wurde vorläufig nicht ausgeschafft. Um überleben zu können, verkaufte er trotz Arbeitsverbot Bleistifte. Ende 1939 wurde er erwischt und sofort wurde seine Ausweisung beschlossen. Kurz darauf fanden ihn die Polizisten in einer Blutlache liegend. Mit einem Draht hatte er versucht, sich die Schlagader zu öffnen. Man legte ihm einen Verband an und übergab ihn der deutschen Polizei. Kurz darauf kam der Bescheid aus Deutschland. Armin W. sei verstorben, an einer Zellgewebsentzündung. So wurden damals die Todesfälle in KZs umschrieben. Mit zur Akte legten Schweizer Beamte das Stückchen Draht, mit dem Armin W. versuchte, sich umzubringen. Und eine Quittung über 3 Franken für die Reinigung des blutigen Zellenbodens.
Der deutsche Soldat steht an der Schweizer Grenze.
Man wusste auch, was mit den Juden im besetzten Frankreich in unmittelbarer Nähe der Schweizer Grenze geschah. Dass sie von den Deutschen in Konzentrationslager gebracht wurden. Und es war bekannt, dass die Juden auch in Südfrankreich nicht mehr sicher waren.
Meine liebe, allerliebste Mutti, das ist wahrscheinlich die letzte Karte, die ich dir für lange schreiben kann. Ich fahre morgen in eine unbekannte Richtung. Ich bin mutig und habe ein gutes Moral und ich hoffe, das ist auch bei dir der Fall. Sei stark. Wir werden uns gewiss in einer besseren Zukunft wiedersehen. Die Gewissheit, dass mein Bruder umgebracht wurde in Auschwitz, diese haben wir nur durch den Brief eines Zeugen erhalten. Das war im Spätherbst 1945.
Kurz vor Kriegsende öffnete die Schweiz die Grenzen. Zu spät für die Juden. Und so wurde nach dem Krieg die Rolle der Schweiz als Flüchtlingsland gepriesen.
Zuerst sind es kleine Gruppen, die zu uns herüberkommen. Dann wird der Flüchtlingszug zum Strom. Der Krieg zog an unserer Grenze vorüber und wieder erlebten wir ihn nicht als Leidende, sondern als Obdach- und Hilfegewährende. Wir seien ein Rettungsboot im Sturm, hatte ein Bundesrat gesagt. Nein, antwortete ein Vertreter des Volkes. Wir sind ein gut ausgerüsteter Ozeandampfer. Es ist unsere Pflicht, alle Schiffbrüchigen aufzunehmen.
Es ist unsere Pflicht, alle Schiffbrüchigen aufzunehmen. Das hier, das ist der Grenzstein 51 bei Rien. Hier mitten im Wald wurden vor Kriegsende Flüchtlinge zurückgeschickt. Raus aus der Schweiz, zurück in deutsches Gebiet und damit in den Tod. Unsere heutige Sendung hat aber die Couragierten und Uneigennützigen im Fokus. Dazu zählten durchaus auch offizielle Politiker, Beamte, wie der Polizeikommandant Paul Grüninger. Er rettete kurz vor dem Zweiten Weltkrieg Tausenden von jüdischen Flüchtlingen an der Schweizer Grenze das Leben und wurde dafür hart bestraft.
Paul Grüninger. Als Polizeikommandant von St. Gallen riskierte er für rund 3000 jüdische Flüchtlinge Kopf und Kragen. Zeigte Zivilcourage in einer Zeit, in der viel zu wenige Mut bewiesen. Rund 75 Jahre später wird seine Heldengeschichte in einem Film erzählt. Stefan Kurt spielt Paul Grüninger.
Es ist alles in Ordnung, alles.
Der Film zeigt auch das moralische Dilemma, in das der gesetzestreue Hauptmann gerät. Als die Schweiz 1938 nach Österreichs Anschluss an Nazi-Deutschland die Einreise jüdischer Flüchtlinge verhindern will, plädiert er für Menschlichkeit.
Was schlagen Sie denn vor?
Wir müssen Sie reinlassen. Alle. Mit oder ohne Visum.
Ja, natürlich.
Wenn wir Sie abweisen, kommen Sie schwarz. Und wir müssen es ja kontrollieren können.
Also wenn Kontrolle wollt, behalte dem Grenze zu Sie.
Das St. Galler Theater 2013 mit einem neuen Stück über Paul Grüninger, da die Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen ist. Gröninger ignorierte damals das Einreiseverbot für Juden und fälschte die Papiere, damit die Flüchtlinge in der Schweiz bleiben konnten. Doch schon bald flog alles auf. Es folgte die unehrenhafte Entlassung aus dem Staatsdienst, ohne Rentenanspruch. Und dann musste Gröninger sich auch noch vor Gericht verantworten.
Der Angeklagte Gröninger Paul wird der Erstellung einer formell echten, inhaltlich unwahren öffentlichen Urkunde in den weiteren Fällen der fortgesetzten Verletzung der Amtspflicht für schuldig erklärt.
Zurück blieb ein gebrochener Mann. Seine beherzte Hilfe für die jüdischen Emigranten wurde oft diskutiert, doch zeitlebens nie wirklich gewürdigt. 1972 starb Paul Gröninger völlig verarmt. Erst rund 20 Jahre später wurde das Urteil vom Bezirksgericht St. Gallen gegen ihn aufgehoben und posthum Wiedergutmachung geleistet.
Im verworrenen Gelände der Eisernen Hand mussten die Flüchtlinge aufpassen, nicht plötzlich doch auf deutschem Gebiet zu landen. Wer hier aus dem Wald heraustrat und es bis nach da unten zu diesem Bauernhof schaffte, der war in Sicherheit fürs Erste. Täglich fast kamen Flüchtlinge und heute lebt da unten noch ein Verwandter jener Bäuerin, die damals Flüchtlinge mit einem Stück Brot und warmer Milch verpflegte. Eine menschliche Geste in Zeiten größter Unsicherheit. Nicht nur die Bauersleute von Mainbühl zeigten menschliche Größe, auch offizielle Vertreter des Landes, obwohl sie damit ganz klar gegen Schweizer Politik handelten. Ähnlich wie Polizeikommandant Paul Gröninger wurde auch der Diplomat Karl Lutz zu spät rehabilitiert. Für seine zivile Rettungsaktion tausender Juden während des Holocausts bekam er vor allem eines, eine bittere Rüge wegen Kompetenzüberschreitung.
Mein Stiefvater kannte nur ein Thema, das, was er in Budapest erlebt hatte.
Er, der Retter, wurde behandelt wie ein Betrüger. Das hat ihn wohl wirklich zutiefst verletzt.
Karl Lutz, der Diplomat aus Walzenhausen im Appenzell. Religiös, schüchtern. Ein fleißiger Bürokrat zunächst. Im entscheidenden Moment wächst er über sich hinaus und zeigt Zivilcourage. Karl Lutz, der vergessene Held, heißt der von SRF co-produzierte Dokumentarfilm von Daniel von Aburg. Der Regisseur sprach mit geretteten Jüdinnen und Juden und bekam Zugang zu Lutz' privatem Foto- und Filmarchiv. Agnes Hirschi, die Tochter von Lutz' späterer zweiter Ehefrau, war damals ein kleines Mädchen. Das ist die Originaltafel des Budapester Büros. Man sieht die Einschüsse.
Und da sieht man noch die Schüsse.
Ab 1942 leitet Lutz als zweiter Mann der Schweizer Botschaft in Budapest das Amt für fremde Interessen. Er wird so zum Hoffnungsträger für ungarische Jüdinnen und Juden, die nach Palästina ausreisen möchten. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Ungarn im März 1944 werden Budapester Juden verfolgt und schließlich nach Auschwitz deportiert. Lutz kann dem nicht weiter zusehen und spricht bei Hitlers Gesandtem in Budapest SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann vor. Der Film zeigt bisher unveröffentlichte Aufnahmen. Lutz beschreibt kurz vor seinem Tod noch einmal sein riskantes Vorpreschen.
Herr Obersturmbannführer, jetzt sage ich etwas, was Sie überraschen wird. Wenn Sie vielleicht Jude wären, kämen Sie auch zu mir. Dann war er sehr entrüstet, sagt, Donnerwetter, haben Sie einen Mut, mir sowas zu sagen. Worauf ich ihm sagte, für mich gibt es nur Menschen, die ihr Leben retten wollen. Es gibt keine Deutschen, keine Juden, keine Schweizer.
Seine Initiative zeigt Erfolg. Vom Führerhauptquartier erhält Lutz ein Kontingent von 8000 Einheiten, wie es hieß. Ihm ist schnell klar, dass dies niemals reicht. Sein Dilemma löst er, indem er ein System erfindet mit Kollektivpässen für jeweils 1000 Menschen. Dazu Einzelschutzbriefe. Der Andrang ist erdrückend. Ein leerer Schauraum eines Glasfabrikanten wird zur Außenstelle der Schweizer Botschaft. Im Glashaus stellen nun über 100 jüdische Helfer im Schichtbetrieb die Schutzbriefe her. Die Zahl von 8000 wird Lutz mehrfach überschreiten. Ohne Absicherung bei den Schweizer Behörden, die er nur grob informiert. Über 60.000 Menschen hat Lutz so vor dem sicheren Tod bewahrt. Seine Rückkehr nach Kriegsende in die Schweiz wird zur großen Enttäuschung. Die Bürokratie, die Lutz überwunden hatte, holte ihn wieder ein. Erbsen zählen statt Lorbeeren verteilen. Man hält ihm Kompetenzüberschreitung vor.
Er ist nachher immer noch frustriert.
Er war leider bis zu seinem Tod frustriert. Er hat sehr darunter gelitten, dass der Dank des Vaterlandes ausgeblieben ist. Anders ergeht es ihm im Ausland. Das große Bundesverdienstkreuz Deutschlands durfte er als Diplomat aber nicht tragen. Rehabilitiert wurde Lutz durch die Schweiz erst 1995.
Mein kleiner Spaziergang in Rien geht da zu Ende, wo ich ihn begonnen habe, und zwar bei der Gedenkstätte von Johannes Tschwalina. Was ist hier eigentlich als nächstes geplant?
Wir planen sehr aufwendig eine Dauerausstellung. Hier draußen wollen wir Gedenktafeln errichten. Ein Plan von Rien, der die Grenzsituation zeigt. Wir wollen eine Tafel mit ungefähr 3000 Namen benennen, die abgelehnt worden sind. Eine Tafel von ungefähr 3000 Menschen, die in die Schweiz gekommen sind. Wir wollen mutige Menschen hier auf diese Tafel bringen. Grüninger, Karl Lutz, die Flüchtlingsmutter Kurz, Albert Oehry, aber auch ganz einfache Menschen, der Friseur hier in Rien und andere, die Flüchtlingen geholfen haben und deren Namen bis jetzt nie bekannt geworden ist.
Wir haben gesehen, hüben wie drüben gab es mutige Menschen, gibt es wohl immer noch. Warum tun sich Menschen und Länder eigentlich so schwer mit den unrühmlichen Kapiteln ihrer Geschichte?
Keiner möchte sich gerne mit der Vergangenheit, der dunklen Vergangenheit auseinandersetzen. Ich habe in meinem Leben aber auch gemerkt, dass sich das immer lohnt und dass jeder Gewinn hat, man selber und die anderen, dass Glaubwürdigkeit wächst, Vertrauen wächst und dass besonders die junge Generation danach sucht, dass sich die Eltern und Großeltern ehrlich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Und damit kreieren wir auch einen moralischen Wert im Sinne eines Vorbilds an die nächste Generation.
Johannes Tschwalina, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Vieles hat sich verändert über die Jahrzehnte, auch die Funktion und die Wahrnehmung von Grenzen, auch in der Festung Europa, die heute mit ganz anderen Flüchtlingsfragen konfrontiert ist. Von Menschen mit Zivilcourage, das war's von unserem Streifzug an der deutsch-schweizerischen Grenze bei Rien. Mir bleibt Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Bis dann.